Hallo, hier ist Jan von den Pinocklocks und wir haben uns heute mit Gästen getroffen, um einen Podcast zur perioperativen Nüchternheit aufzunehmen. Und da haben wir zwei Gäste aus Berlin und meine Kollegin Annika, die aus Hamburg kommt, in einer kleinen Runde zusammengefunden. Und ich würde die Berliner bitten, sich einmal vorzustellen, damit wir wissen, mit wem wir es zu tun haben.
Ja, hallo, mein Name ist Eike Nickel. Ich bin Chefarzt der Klinik für Anästhesie und Schmerztherapie im Helios-Klinikum Emil von Behring in Berlin-Zehlendorf.
Und ich darf hier arbeiten und bin Fachärztin für Anästhesie. Noch ein bisschen mit Notfallmedizin, Schmerz und Intensivmedizin. Ja.
Und Annika, sagst du auch noch was zu dir?
Ja, mein Name ist Annika Brischke und ich arbeite in der Anästhesieklinik mit Jan zusammen.
Sehr
In der
schön.
Anästhesiepflege.
Perioperative Nüchternheitszeiten ist ein sehr mit Mythen behaftetes Thema, bei dem seit Jahrzehnten strenge Dogmen verfolgt werden. Was hat dich bewogen, Anne, dich mit dem Thema zu beschäftigen?
Ich war 2018 mal in Stuttgart auf den Kinderanästhesietagen und da hieß es plötzlich, ja, Kinder dürfen bis Abruf trinken und dann erzählten auch Leute, ja, das machen wir mit unseren Erwachsenen auch. Und dann dachte ich mir, finde ich ja ein cooles Konzept, habe das bei uns mal vorgeschlagen. Damals war ich noch im Vivantes Klinikum Neukölln in Berlin und naja, so haben wir dann damit angefangen, beziehungsweise ich, weil es ist ja immer so, wenn man neue Konzepte hat, alle finden es gut, aber keiner will es machen. Und dann dachte ich mir, großes Klinikum, 1200 Betten, Riesenrettungsstelle, Multikulti, vom Bezirk her. Also Deutsch ist eher die Sprache, die weniger Leute sprechen. Manchmal hat man das Gefühl gehabt. Und so habe ich die Nüchternheitskarten entwickelt, weil wir da einmal das schriftlich hatten und zum Zweiten auch auf den Nüchternheitskarten eben die anderen Sprachen hinterlegen konnten, je nachdem, was man halt gerade so braucht. Ja, und so hat sich das ergeben. Und dann habe ich irgendwann Eike Nickel kennengelernt und ja, irgendwie dachte man, das passt ganz gut. Hat er mir seine nächste Stelle angeboten. Naja, und eigentlich dachte ich, das passt ganz gut, weil hier durften die schon trinken.
Ja, genau, das war bei mir so, dass ich eben auch, naja, es gab immer so ein paar Versuche, auch diese Nüchternheitszeiten so nah wie möglich an die Leitlinie eben heranzubringen. Also gab schon immer so von der Fachgruppe, Helios ist ja so in Fachgruppen organisiert, wo sich alle Chefärzte zusammentreffen und dann bestimmte Dinge festlegen, sei es Material, aber eben auch Medizin. Und da war dann schon so ein bisschen so, naja, wir wollen also schon auch so nah wie möglich an die Leitlinie ran, also an die 2 Stunden schon. Und es sollte dann schon auch so ein Commitment geben, also Patienten sollen trinken und an die 2 Stunden ran und. Aber ich habe halt festgestellt, es wird nicht so richtig was. Also es ist ein hehres Ziel gewesen, aber es hat eben nicht so ganz geklappt, weil ganz viele Unwägbarkeiten eben dazu führen, dass es dann doch wieder länger wird. Und letztendlich war es bei mir genauso wie bei Anne. Irgendwann habe ich festgestellt, na, also die Kinder dürfen das. Und was für die Kinder gut ist, das ist ja für die Erwachsenen nicht unbedingt schlecht. Also habe ich gesagt, okay, also die Erwachsenen dürfen eben auch trinken bis Abruf. Und so war dann bei mir das so, dass ich das gestartet habe, aber ich hatte eben nicht diese Karten, sondern ich habe einfach nur gesagt, bei uns ist das erlaubt. Bei den Anästhesisten gab es auch gar keinen Widerstand da. Also die fanden das alle super und das konnte man eben auch machen. Das war dann sozusagen der Startschuss dieses Projekts.
Genau. Und das führt ja zu einem sehr großen Wohlbefinden der uns anvertrauten Patienten, wenn denen gesagt wird, schon im Kommunikationsgespräch, du sollst nicht nüchtern sein, sondern du sollst bitte das, was du zum Frühstück sonst trinkst, auch trinken, es sei denn, es ist pure Milch, das möchten wir nicht gerne. Und dieses Wohlbefinden ist ja ein im Wirtschaftssystem Krankenhaus wenig repräsentiertes Thema. Deshalb gibt es auch wenig wissenschaftliche Daten dazu wirklich. Was könnt ihr uns dazu sagen?
Es gibt wenig wissenschaftliche Daten, weil es schwierig ist, Studien zu etablieren, die gegen vorhandene Leitlinien verstoßen. Also die meisten Leute trauen sich einfach nicht, gegen die Leitlinie zu verstoßen und sagen, na ja, wenn was passiert, dann kommt der Anwalt. Und dabei müsste man einmal die Leitlinien lesen und vor allen Dingen auf AWMF nachlesen, was Leitlinien überhaupt sind. Weil Leitlinien sind nur Handlungsempfehlungen, von denen in begründeten Fällen abgewichen werden kann oder sogar muss. Und diese Entscheidung ist ja letztendlich dann eine Entscheidung, die der Chef einer Abteilung treffen muss. Die Leitlinien, die wir haben, ist, für Deutschland haben wir überhaupt keine Leitlinie, sondern wir haben nur eine Handlungsempfehlung von 2016 unserer Fachgesellschaften. Die einzige Literaturquelle, wie die die nennen, ist der NAP4, ein fantastisches Projekt aus England, 2011 veröffentlicht. Es wurde über ein Jahr alle NHS-Krankenhäuser befragt, zu Risikofaktoren für Aspirationen. Trinken war überhaupt nicht mit dabei. Die beiden anderen Leitlinien ist die amerikanische Leitlinie von 2017, aktualisiert 2023 für Kinder. Leider noch die 2-Stunden-Grenze bestätigt für amerikanische Kinder und für Carbo-Drinks. Und die europäische Leitlinie für 2011, die überarbeiten wir derzeit. Da bin ich auch in der Leitlinienkommission. Und beide haben nur gesagt, 2 bis 4 Stunden ist genauso sicher wie 2 Stunden. Und sind sozusagen von einer langen Zeit nach unten gegangen. Aber darunter gibt es gar keine Daten. Und jetzt kann man natürlich mal fragen, was sagt jetzt so ein Chefarzt dazu? Ich habe Leitlinien, die bringen keine Evidenz. Ich habe eine Pathophysiologie, da finde ich auch keine Evidenz. Aber die Leitlinie gibt mir im Prinzip das vor. Wie entscheidet man sich, Eike, in so einer Fall?
Ja, das ist letztendlich die Frage. Also, man darf ja auch den Mut haben, sich seines eigenen Verstandes zu bedienen. Und wenn man dann eben sagt, okay, also wir schauen uns jetzt die Leitlinien an und was ist die Evidenz, woher kommt das, wo sind welche Daten, wie vorhanden? Und dann stellt man eben fest, wie Anne schon gesagt hatte, da ist es eben sehr, sehr dünn. Also es gibt eben keine Studie, die zeigt, dass das sicher ist, weil man dafür eine so große Menge von Patienten bräuchte, dass man das nicht nachweisen kann, weil die Rate von Aspirationen so niedrig ist, dass man da einen Unterschied statistisch signifikant herausfinden wollen würde, dass das eben nicht gelingt. Und jetzt, wie gesagt, kann man ja natürlich auch seinen eigenen Verstand nutzen und sagen, okay, also wie funktioniert der Mensch? Wir waren ja alle auf der Arztschule und haben uns ausgesagt, Mensch, wie geht es physiologisch? Wie ist der Weg der Nahrung? Wie ist der Weg der Flüssigkeit? Was hat der liebe Gott in den Menschen eingebaut, damit er eben nicht aspiriert und damit das Essen und das Trinken in die richtige Richtung gehen und so weiter. Und das ist ja erstmal schon für mich eigentlich so der Anfang gewesen, dass ich gesagt habe, also nach allen Regeln der Kunst ist es so, dass ein normaler Patient nicht aspiriert, wenn er klare Flüssigkeit getrunken hat. Ne? Er regurgitiert ja noch nicht mal. Also warum sollte das jetzt ein echtes Problem sein? Und dann habe ich versucht zu belegen, dass das ein echtes Problem ist und habe eben nichts gefunden. Und daraus habe ich eben gesagt, gut, dann erlauben wir das. Jetzt habe ich noch viele andere interessante Sachen gelernt durch Annes Vorträge und auch historische Ausblicke und so. Das bestätigt einen, dass es eben genau der richtige Weg ist. Also das wussten die Menschen schon vor ganz langer Zeit, dass das tatsächlich kein Problem ist. Und wie das alles dazu gekommen ist, also das ist für so eine Leitlinie, die so hoch gehalten wird von manchen jedenfalls, das ist geradezu absurd. Was wirklich dafür gibt es überhaupt keine richtige Grundlage.
Es ist ja sogar eher das Gegenteil der Fall, dass die Adhärenz an der Leitlinie eher dazu führt, dass wir unsere Patienten ab Mitternacht nüchtern lassen und die Patienten entsprechend sich damit nicht wohlfühlen. Das hat Annika
Genau.
mir eben auch im Vorgespräch gesagt. Das Häufigste, was Patienten ihr in der Einleitung sagen, ist, dass sie ein Durstgefühl haben und dass der Mund trocken ist und dass die Schleimhäute trocken sind. Und das ist ja etwas, was wir nicht wollen. Wir wollen eigentlich nur 2 Stunden haben, laut Leitlinie, aber durch Umsetzen der Leitlinie führt es dazu, dass es eben viel, viel länger, die Patienten viel länger da sind.
Ja,
Könnt ihr uns
genau.
was sagen, was sind Folgen des zu streng alten gehaltenen
Na, ich
Nüchternheitsgebots?
würde gerne ganz kurz noch was zu den
Ja.
Leitlinien sagen. Und zwar sagt die Leitlinie ja auch, man darf die Nüchternheit nicht zu lang halten, weil es eben die Patienten gefährdet und weil es Patienten eben auch nicht gut tut. Das heißt, man soll die 2 Stunden genau einhalten. Und wie du schon richtig sagst, 2 Stunden geht einfach nicht. Im Median übersetzt sich die Leitlinie in der Realität im Median auf 12 Stunden. Und das ist einfach eine Katastrophe. Zu deiner Frage mit den Folgen. Die Folgen sind ganz klar. Die sind die Folgen der Dehydratation. Und die haben wir zum Beispiel nach Schenkelhalsfrakturen. Patienten, die dehydriert in eine Schenkelhalsfraktur gehen, die haben viel mehr neurologische, kardiovaskuläre, renale Symptome, respiratorische Komplikationen postoperativ. Und dass das auch was mit Trinken zu tun hat, das hat eine ganz tolle Studie an der Charité schon 2010 gezeigt. Die haben fast 1000 Patienten im Aufwachraum und am ersten postoperativen Tag auf ein postoperatives Delir untersucht. Und Patienten, die seit mehr als 6 Stunden nicht getrunken hatten, hatten ein mehr als 10-fach erhöhtes Delirrisiko als Patienten, die in den letzten 6 Stunden noch trinken durften. Das heißt, die Daten dazu haben wir, dass es wirklich schlecht ist. Und den Patienten tut es auch nicht gut. Es gab in England mal eine Umfrage bei Patienten. Was ist das, was Sie am unangenehmsten im gesamten perioperativen Setting fanden? Von allem, was es gab, 15.000 Patienten oder so befragt. Was war das? Was denkst du, Jan?
Ich glaube, es ist das Durstgefühl.
Ja, genau. Und zwar noch vor Schmerz. Das fand ich ziemlich spannend. Dass die Leute Schmerzen haben, damit rechnen sie nach einer Operation.
Ja.
Das ist für sie auch okay. Sie wollen Schmerzmedikament, aber dass wir keine schmerzfreie Behandlung machen können, ist für die Leute okay. Das Durstgefühl, das ist für sie einfach sehr, sehr störend. Und sie sehen auch gar keinen Grund darin, warum man durstig sein soll.
Und das ist dann eben genau der Punkt, wo es dann mal zu einer Risikoabwägung führen muss. Also eine Leitlinie, die keinerlei relevante Evidenz führt, dass man das jetzt so machen muss. Gleichzeitig physiologische Aspekte, die dagegen sprechen, dass der Patient, also sobald er was getrunken hat und Narkose kriegt, sofort regurgitiert und dann im schlimmsten Fall auch aspiriert. Und auf der anderen Seite, die nachweisbar echt großen Probleme und Schwierigkeiten und Belastung für die Patienten, angefangen von allem, was Anne eben gesagt hat, bis hin zu Delirkrankenhausverweildauer und so weiter und so fort. Da muss man dann halt irgendwann mal abwägen, was man hier eigentlich tut.
Ja, ich würde gerne noch einmal, damit wir das thematisch abgehandelt haben, auf Gründe für Aspirationen eingehen. Das ist ja auch sehr gut wissenschaftlich untersucht und das hast du, Anne, in deinen Vorträgen auch immer behandelt. Was kannst du uns dazu sagen?
Ja, die Hauptgründe, warum Patienten aspirieren, ist, weil wir die Patienten nicht vernünftig vorher untersuchen. Wir übersehen Risikofaktoren für eine Aspiration, zum Beispiel den Ileus oder solche Sachen. Und die zweite Ursache ist, dass wir die Anästhesie nicht adäquat durchführen. Also entweder wir haben die Risiken übersehen und nicht angepasst, sprich eine RSI gemacht, oder wir haben einen Patienten, der nur so lau ein bisschen schläft und packen da eine Lahrungsmaske rein und das ist natürlich ein Würgereiz und dann würde ich auch erbrechen, da was auch immer dann im Magen drin ist oder nicht. Der Magen ist ja nie leer. Wir produzieren ja alleine am Tag 2 bis 3 Liter Speichel und Magensaft, die da durchgehen.
Genau.
Das heißt, auch wenn wir irgendwie 12 Stunden nüchtern sind, haben wir trotzdem was im Magen. Das heißt, wir müssen eine Narkoseeinleitung bei einem wirklich tief schlafenden Patienten machen, damit wir diesen Würgereiz nicht haben. Das sind eigentlich die beiden Hauptgründe für Aspirationen. Dann wird natürlich immer wieder gesagt, es gibt so 1000 Vorerkrankungen, insbesondere die mit Gastroparese einhergehen. Diabetische Gastroparese ist eins der klassischen Beispiele, die dazu genannt werden. Aber bei all diesen Dingen ist es so, dass die Magenentleerung verzögert ist, aber nur für feste Kost, nicht für Flüssigkeiten. Flüssigkeiten gehen einfach durch den Magen durch. Warum? Was ist die Aufgabe des Magens? Die Aufgabe des Magens ist, die Nahrung aufzuspalten in seine kleinen Bestandteile, damit der Darm sie dann aufnehmen kann, und zu speichern. Wir können ja nicht ein großes Essen, also Eike, Weihnachtsgans, 1000 Kalorien. Wenn die jetzt innerhalb von einer halben Stunde den Magen verlassen würden, der würde Insulin, das so viel können wir ja gar nicht ausschütten. Das funktioniert ja nicht. Das heißt, der Körper ist ja ganz schlau. Das heißt, es geht ungefähr 200 Kilokalorien pro Stunde aus dem Magen raus. Und wenn wir halt sehr viel essen, dauert das ein bisschen länger. Für unsere Patienten häufig Riesenproblem. Sommer, Ramadan, die essen nach Sonnenuntergang unglaubliche Mengen, kann ich auch verstehen, da ist der Magen morgens nicht unbedingt leer. Also das müssen wir gucken. Für Flüssigkeiten gilt das aber alles nicht. Die fließen einfach so durch, man nennt das sogar auf Englisch Magenstraße, an der kleinen Kurvatur vom Magen lang, innerhalb von 10 Minuten sind die wieder aus dem Magen draußen.
Merkt man übrigens, wenn man eine Kopfschmerztablette nimmt.
Genau.
Ne, die schwimmt da mit und ruckizucki wirkt sie. Und zwar ungefähr nach einer Viertelstunde merkt man, alles klar, jetzt ist die Tablette im Blut angekommen.
Ja.
Wird sie wohl aus dem Magen raus sein.
Es sei denn, der Magen ist schon voll mit festen
Bestandteil. Nö, die löst sich ja auf und die Flüssigkeiten gehen ja dann trotzdem aus dem Magen. Und wenn wir Kinder prämedizieren, kommen die ja nach einer halben Stunde auch wirklich gut sediert bei uns an.
Ich gebe dir natürlich recht, wenn ich hinter der Weihnachtsgans noch eine Ibuprofen. Ja,
genau, das war mein Gedanke.
Das mag ein bisschen dauern, das stimmt.
Ja, diese gesamte, das Thema, was wir gerade besprochen haben, die verminderte, die lange Flüssigkeitskarenz, haben im Klinikum Emil van Behren eben zum Leitsatz Trinken bis zum Abruf in den OP geführt. Könnt ihr uns berichten über dieses Projekt und auch seine wissenschaftliche Begleitung?
Ja, wir können berichten. Also wir haben ja eben schon erzählt, wie wir angefangen haben. Und als ich dann hier angefangen habe, hat mein Chef dann mal mitgekriegt, dass ich sowas wie Nüchternheitskarten gemacht habe. Und das kam mal in den Saal und meinte, oh ja, ist ja ziemlich cool, aber das können Sie nicht überall erzählen und hier nicht machen. Und dann haben wir gesagt, okay, machen wir auch.
Erzähl uns und mal einmal über diese Nüchternheitskarten, weil die kennt ja nicht jeder.
Also dazu gehört so ein bisschen die Vorgeschichte, dass ich eben das schon erlaubt hatte, Trinken bis Abruf. Und dann gab es eben diese Schwierigkeit, also das habe ich letztendlich erst herausgefunden, als Anne kam und gesagt hatte, ja, alles klar, ich habe da so ein Projekt. Und ich sagte, ja, Trinken bis zum Abruf ist schon okay, das machen wir hier schon und so. Und sie sagte dann, naja, und funktioniert's? Ja, und dann habe ich gesagt,
ich
wahrscheinlich.
Glaube schon.
Also die Anästhesisten haben da jetzt kein Problem mit. Und dann hat sie gesagt, ja, mal gucken, messen wir mal. Und dann wurde eben gemessen und dann kam eben heraus, funktioniert eben mitnichten, weil tatsächlich die Anästhesisten gar nicht das Problem sind, sondern die Anästhesisten, das ist alles sehr gut zu erklären, sieht man auch in der Fachgruppe bei Helios. Wir haben breite Zustimmung gekriegt, alles super, ne, funktioniert echt gut. Die Anästhesisten haben gar kein Problem damit. Aber die Patienten denken entweder selber, unsicher und mache ich lieber doch nicht und hat mir da irgendeiner erzählt, aber glaube ich nicht. Oder sie sagen, alles klar, das ist ja super, gehen nach Hause und kriegen sofort das Feedback, was, das hast du falsch verstanden, Oma, also das kannst du auf keinen Fall, wie auch immer, ne? Oder die reden mit ihrem Nachbarn und was, Quatsch, auf keinen Fall. Ja,
ruf den Hausarzt an.
Ja, der Hausarzt, genau, nein, das haben sie auf jeden Fall falsch verstanden. Also,
so. Mitternacht, das war schon immer so.
Ja, das sind dann so
genau
die Probleme
diese
gewesen.
Mythen, die,
genau.
Die sich eben in der Bevölkerung halten und die sich aber auch...
Da kämpfen wir jeden Tag mit, auch heute
in
noch.
...in unserem klinischen Alltag hatten.
Ja, und das Problem wurde dann eben so ein bisschen evident. Also es ist gar nicht so leicht, die Patienten dann tatsächlich zum Trinken zu kriegen. Und es braucht irgendein Tool, wo die Patienten eben informiert werden und auch Edukationstools für das Pflegepersonal auf Station, für den Hausarzt, für den Nachbarn und so weiter und so fort. Und da kam eben Anna und hat das mit den Nüchternheitskarten erzählt und gesagt, also ich habe genau dieses Tool, ich habe genau dieses Ding, was diesen Gap schließt von, okay, klar, könnt ihr machen. Und der Patient macht es aber nicht, traut sich nicht, der Hausarzt rät davon ab, das Pflegepersonal sagt, das haben sie falsch verstanden und so. Genau diese Lücke konnte damit geschlossen werden. Das sind die Nüchternheitskarten und dazu kann Anna ja erzählen, was das jetzt ist.
Genau, wir hatten also, bevor wir die eingeführt haben, obwohl schon 3 Jahre lang Trinken bis Abruf erlaubt war, im Median eine Nüchternheitszeit von 12 Stunden. Das heißt also, die Hälfte der Patienten hatte länger als 12 Stunden noch nicht mal mehr einen Schluck Wasser getrunken oder höchstens einen Schluck Wasser zu den Medikamenten. Das ist übrigens das Entscheidende, wenn man die Leute fragt, wann haben sie zuletzt getrunken? Ja, vor 2 Stunden, super, da haben sie ihre Medikamente genommen. Das waren 2, 3 Schluck Wasser, aber man muss fragen, wann haben sie wirklich das letzte Mal wenigstens ein halbes Glas Wasser oder so getrunken und dann kommt da nämlich schon mal gar nichts mehr. Und das ist eine Frage, wenn wir nicht diese zweite Frage stellen, dann übersehen wir, dass unsere Patienten nicht getrunken haben, weil die haben fast alle Medikamente und nehmen die eben in einem Schluck Wasser. Nüchternheitskarten sind Karten, ein Ampelsystem. Wir haben eine grüne Karte, auf der steht für fast alle Patienten, dass sie bis zum Abruf trinken dürfen und zwar alle klaren Flüssigkeiten, auch gesüßte Flüssigkeiten mit Tee mit Honig, Kaffee mit Zucker und auch Milch ist erlaubt. Das erlaubt die Leitlinie von 2011, die europäische schon, und hat gesagt, Kaffee mit etwas Milch ist noch klare Flüssigkeit, auch wenn man nicht durchschauen kann sozusagen. Weil ganz viele Patienten trinken den Kaffee nicht, wenn keine Milch drin ist. Und sie möchten aber nur Kaffee trinken und was anderes möchten sie morgens gar nicht trinken. Und seitdem wir das so machen, haben wir überhaupt keine Kopfschmerzen mehr im Aufwachraum, weil Koffeinentzugskopfschmerz, es sind schon erstaunlich viele Leute, die das wirklich haben. Auf der grünen Karte steht dann noch, dass die Patienten bis zum Abendessen normale Kost essen dürfen. Da sind wir mit den Zeiten eher etwas länger, weil wir sagen, die ganzen Ausnahmen hatten wir eben schon, Gastroparese, Ramadan. Dann haben wir natürlich jetzt neue Medikamente wie Semaglutid. Dann haben wir, egal was, wir haben das einfach alles pauschal so. Bis Mitternacht dürfen sie leichte Kost essen. Also man kann ja, wenn man Hunger hat, auch einen Joghurt oder ein Weißbrot essen. Und ab Mitternacht sollen die einfach schlafen und nicht noch irgendwas anderes machen. Und das sind die Grenzen auf der grünen Karte. Für Patienten, für die das irgendwie nicht richtig passt, die bekommen eine gelbe Karte, wo man alles individuell ankreuzen kann. Da kann man zum Beispiel sagen, junger, gesunder Patient, Ramadan, du darfst natürlich normale Kost bis Mitternacht essen und leichte Kost, Patient, der bis 14 Uhr bei der Dialyse ist, der darf natürlich noch frühstücken, kriegt dann eine gelbe Karte und dann schreiben wir drauf bis 8 Uhr Frühstück. Kinder, die Muttermilch kriegen, das machen wir auch über die gelbe Karte. Da gibt es noch ein viertes Feld, folgendes. Wo man eben zum Beispiel Muttermilch 3 Stunden nach der neuen Leitlinie aufschreiben kann. Und für Trinken ist es so, unsere einzige anästhesiologische Kontraindikation gegen Trinken bis Abruf, das sind Patienten mit einer wirklich sehr, sehr schweren Ausprägung einer Gastroparese oder einer Refluxerkrankung. Diese Patienten können nicht flach liegen. Wenn man die fragt, ob sie nachts flach liegen können, sagen sie, nee, nee, immer mit erhöhtem Kopfteil, sonst haben sie Regurgitation oder relevante Hustenanfälle im Liegen. Und bei diesen Patienten sagen wir 2 Stunden, die bekommen eine gelbe Karte. Und die dritte Karte, die wir haben, Ampelsystem rot, wäre dann Patienten, die ab sofort weder essen noch trinken dürfen. Das ist beispielsweise der Patient mit Ileus oder schweren Schädel-Hirntrauma. Und die bekommen eine rote Karte. Und das kann man auch super schon in der Rettungsstelle benutzen, indem man den Patienten in Neukölln, war das so, größte Rettungsstelle Europas, da konnte man letztendlich die Karten in der Rettungsstelle den Patienten anhängen, sodass eben jemand, der rumging und Patienten was zu trinken angeboten hat, gleich sehen konnte, wer essen darf, wer trinken darf, wer gar nichts darf oder so. Und das sind die Nüchternheitskarten, die haben sich bei uns super bewährt. Ist ein bisschen aufwendig, die zu etablieren, klingt so einfach, aber Traditionen sind schwer zu brechen, hatten wir ja gerade schon. Aber letztendlich haben wir es dann nach einem halben Jahr nochmal gemessen und sind jetzt bei 2,1 Stunde im Median und liegen damit im Median natürlich in der Leitlinienempfehlung. Sind knapp die Hälfte unserer Patienten sind unter 2 Stunden und knapp die Hälfte darüber. Wir haben fast keine Patienten mehr, die gar nicht getrunken haben OP-Tag. Und das sind eigentlich nur noch Patienten, die sagen, ich trinke nie morgens was. Für die bedeutet es Stress, morgens was trinken zu müssen. Und das ist ja gerade das, was wir vermeiden wollen. Wir wollen vermeiden, dass Patienten Stress haben. Und wir möchten, dass sie das machen, was sie immer machen, weil das machen sie gerne, das tut ihnen gut. Und das sollen sie eben auch, soweit es irgend möglich ist, am OP-Morgen machen. Und wenn man jetzt jemanden hat, der vielleicht schon ein bisschen dement ist, dann ist natürlich der morgendliche Kaffee nicht nur die Flüssigkeit, die jemand kriegt, oder Koffeinentzugskopfschmerz oder so, sondern es ist auch eine Orientierung im Tagesverlauf. Ah, okay, jetzt ist morgen. Und das sind natürlich auch ganz wichtige Dinge. Und Patienten das vorzuenthalten, ist einfach das Delir vorprogrammiert.
Diese Einschätzung durch die Anästhesie und die Zuordnung dieser Nüchternheitskarte erfolgt im Prädimedikationsgespräch. Das finde ich ist ein optimaler Zeitpunkt, weil der Anästhesist kann seine Einschätzung machen, kann die Karte in die Akte mitgeben, wenn es eine Papierakte noch gibt. Wenn es digital wird, irgendwann müsste man den Eintrag nämlich natürlich entsprechend in die digitale
Das
Patientenakte
ist
tun.
schon vorbereitet für die
Genau, perfekt.
digitale Akte. Da gibt es dann einen Button, der geht direkt an die Station, dann wird das alles noch viel leichter.
Sehr schön.
Ja, vor allen Dingen aber ist das nur, das Digitale heißt ja nur, was kriegt der Patient? Aber es ist tatsächlich so, dass es diese Karten live und in Farbe wirklich also gibt, also
Genau,
haptisch.
das
Ne?
wollte
Das
ich,
heißt also, der
das.
Patient im Krankenhaus kriegt die Karte an sein Bett gehängt und
Darauf
der
wollte ich genau
Patient, der in
hinaus.
der Prämedambulanz ist und nach Hause geht, der kriegt so einen Flyer, damit er damit nämlich zu seinem Hausarzt gehen kann und sagen kann, guck mal, das ist was
So machen
ganz
die das,
Neues,
ja.
wie ein Behring spinnen.
Das hilft natürlich auch der Umsetzung auf der Station, wenn das eben so eine Karte direkt am Bett hängt, so dass jeder auf der Station weiß, dieser Patient hat eine gelbe Karte und auf dieser gelben Karte stehen die Nüchternheitszeiten mit drauf. Das heißt, man kann zu jedem Patienten individuell die genauen Zeitpunkte dem Patienten mitteilen oder auch über diese Karte dem Stationspersonal als Anästhesist mitteilen, was es erlaubt. Es bedarf keines rückfragenden Telefonanrufes oder sowas, sondern es ist klar für jeden Patienten festgelegt. Und das finde ich einen sehr,
Genau,
sehr
genau,
großen
genau. Da sagst
Vorteil
du auch einen
jetzt.
ganz wichtigen Punkt. Also insbesondere gelbe Karten versuchen wir ja zu vermeiden. Wir versuchen
Immer
das
ganz
möglichst
selten.
eigentlich aber alles über die grüne Karte zu lösen.
Die gelbe,
ne?
Karte, die gelbe Karte auch gut, weil jemand, der halt geplant zwischen 16 und 18 Uhr oder sogar später operiert wird,
ja.
Weil wir dann ja auch noch regelhaftes OP-Programm haben, zumindest in meinem Haus, gibt es teilweise geplante elektive Operationen bis 20 Uhr. Und wenn der lange Saal eben da ist, dann kann man diesen Menschen ein Frühstück erlauben. Und das kann dann auch auf dieser Karte stehen. Und diese Menschen dürfen dann natürlich auch länger Wasser trinken. Und das genau kann ich auf dieser Karte auch so fixieren.
Das dürfen sie ja eben, das dürfen sie ja wirklich bis Abruf. Und in dem Moment, wo man ihnen gesüßte Flüssigkeiten erlaubt, ist es ja auch so, dass sie die Energie bekommen. Ja. Es ist auch nachhaltig, die Karten für die stationären Patienten sind laminierte DIN A4 Kartons, die wir wischdesinfizieren und jederzeit wiederverwenden. Auch die gelben Karten, das wird mit dem Marker eingetragen und kann dann wieder weggewischt werden. Und auf den Rückseiten der Karten haben wir das Ganze in Englisch, Türkisch, Russisch und Arabisch. Und damit decken wir also ungefähr von unserem Klientel 99% der Patienten. Also dass einer keine dieser drei Sprachen und dann auch das Englisch nicht kann, das kommt extrem selten vor.
Und wie du schon gesagt hast, die Education ist total wichtig, ne? Also der Patient sieht das und kann sich daran erinnern, wenn er nicht ganz genau zugehört hat oder es wieder vergessen hat oder so oder unsicher geworden ist, dann kann er das nachlesen.
Ja.
Aber eben auch das Pflegepersonal. Also was du gesagt hast, wenig Anrufe und sowas alles genau. Und es ist nicht das erste Mal passiert, dass wenn der Patient sagt, ich hätte gerne noch was zu trinken, die Pflegepersonal vielleicht sagt, nee, Sie müssen noch nüchtern bleiben, Sie haben ja morgen Operation. Und dann sagt er, ja, aber ich darf trinken, da oben hängt die Karte. Und so pflanzt sich das auch fort. Also das ist tatsächlich wirklich eine super coole Sache.
Genau, also die Zeiten, die ihr genannt hattet, dass sozusagen im Durchschnitt 2,4 oder 2,1 Stunden Nüchternheitszeit war, galt für ambulante und vorstationäre Patienten. Im stationären Bereich war das initial ja noch mit 6,5 Stunden auch noch etwas zu lang. Was konntet ihr machen, um diese Lücke auch noch zu schließen? Außer, oder wahrscheinlich ist es genau das, was du gerade gesagt hast, nämlich die Education des Stationspersonals. Aber wie habt ihr sozusagen den Bogen gekriegt?
Ja, genau. Deine davon sind verraten.
Wir haben erstmal natürlich zusätzliche Schulungsmaßnahmen gemacht in jede Pflegeleitungsbesprechung und jede Stationsbesprechung und so weiter an Schulungsmaßnahmen. Und dann habe ich irgendwie gesagt, naja, die Patienten sitzen ja in einer Prämedambulanz und die sitzen auf so einem Gang und gucken gegen eine blöde weiße Wand. Und Eike, wollen wir da nicht mal ein großes Plakat aufhängen? Trinken bis Abruf ist bei uns erwünscht, da soll der Chefarzt drauf sein. Der sagt, ihr dürft das, weil was der Chefarzt sagt, das machen die Patienten in der Regel. Aber was ich sage, macht nicht unbedingt mein Chef. Und er hat es da ein bisschen anders umgesetzt. Das Plakat gibt es jetzt, aber es ist jetzt von uns beiden und es hängt vor allen Dingen nicht nur in der Prämedambulanz, sondern es hängt im ganzen Haus. Es hängt in der zentralen Aufnahme und auf jeder Station. Und man muss wirklich blind sein, wenn man das bei uns nicht sieht, dass Trinken bis Abruf erlaubt ist. Und ich habe jetzt heute ein paar Patienten befragt, wie sie so getrunken haben und so. Und der eine sagte, ja, wieso, ist doch klar, das steht doch auf dem Plakat. Also es ist schon etwas...
Super. Etabliert sich mit der Zeit.
Wir hatten auch die ersten Patienten, die sagen, wir kommen natürlich nur noch zu Ihnen, weil hier dürfen wir wenigstens trinken.
Ja, genau das habt ihr ja auch gemacht, nämlich die Mitarbeiter und die Patienten befragt. Was konntet ihr da beobachten? Wie stehen die zu dem Projekt? Und was für Ergebnisse habt ihr da?
Nur, die finden das super. Also,
ich würde
da
es
gab
auch super
es...
finden.
Bitte?
Ich würde es auch super finden. Also.
Ja, war auch so. Also es gibt natürlich immer so ein paar klassische Patienten, die das wirklich total super finden. Das sind dann die, die alle schon eine Serieneinwilligung haben, ne, weil sie alle einen WAC-Verband haben.
Mhm.
Und der WAC-Verband, der kommt ja traditionell immer nach hinten dran.
Ja.
Und hinten wird es immer ein bisschen eng, auch traditionell. Und wenn man das dann nicht hinkriegt und das eben aus welchen Gründen auch immer nicht mehr klappt, dann wird der WAC-Verband eben am nächsten Tag gemacht. Ne? Das heißt also, dieser Patient zum Beispiel, der findet das total super, weil er sonst den ganzen Tag nüchtern wäre und zwar für Essen. Das ist belastend, aber okay, verkraftbar. Und für Flüssigkeiten, das ist richtig doof. Und dann hungern die sich so von Stunde zu Stunde. Ja, um 12 komme ich dran. Um 2 komme ich dran. Jetzt gleich. Ich bin jetzt der Letzte, aber jetzt komme ich gleich dran. Und dann kommt um 16 Uhr der Anruf. Ja, also schaffen wir nicht mehr, machen wir morgen. Ja, und dann können die erst essen und trinken. So, wenn man die fragt, das finden die natürlich sensationell, dass die eben trinken dürfen. Ne? Wenn man das Pflegepersonal fragt, das finden die halt auch echt gut, weil eben dieser Patient mal als Beispiel, pass pro toto, auch ständig klingelt und sagt, Wann komme ich denn dran? Wann komme ich denn dran? Er meint jetzt nicht so wirklich, wann komme ich dran, sondern wann kann ich was trinken? Wann kann ich was essen? Wann ist meiner 10 Minuten Wackwechsel endlich vorbei? Und wann bin ich wieder auf Station, damit ich meinen Tagesverlauf jetzt so gestalten kann, wie ich das möchte, mit Essen und Trinken zum Beispiel. Und das Pflegepersonal weiß das ja häufig nicht und muss dann sagen, ja, ich frage mal und Sie sind bestimmt gleich dran und jetzt haben Sie noch ein bisschen Geduld, aber dann und so. Ich sehe hier unten schon immer nicken. Ne? Ja, das ist eben so, wie es ist. Und diese Patienten finden, Quatsch, also die Patienten finden das super, habe ich schon gesagt. Das Pflegepersonal findet das super. Wir haben inzwischen das Programm ja schon auch ausgerollt in andere Krankenhäuser und es darf ja auch jeder machen. Und Anne ist da ja ganz freigebig und sagt hier, die Karten runterladen ohne Copyright, anpassen, alles super. Ein How-to, ein kleines Ding, wie man es machen kann und so kann man alles runterladen. Also insofern findet man auch viele Häuser, die das machen und auch da findet man häufig dann eben zum Beispiel Pflegedienstleitungen, die sagen, das ist super. Also wir machen das und wir finden das auch total gut. Oder wir haben Leute zum Beispiel aus dem Pflegedienst, weil du danach gefragt hattest, die das Konzept selber schon erfahren haben und sagen, spektakulär, super. Also das will ich auf jeden Fall so haben.
Also
Und
eine
du
Kollegin,
sagst,
die hat die gleiche Operation innerhalb von 3 Wochen in einem anderen Helios-Haus gehabt, einmal mit, einmal ohne Trinken. Und sie sagt, das war so ein gnadenloser Unterschied einfach, wenn man trinken darf, wie es einem danach geht. Das wäre halt ziemlich cool gewesen. Und was wir noch eingeführt haben und was die Kinder sehr cool finden, die kriegen Wassereis vor der OP, nach da im Aufwachraum sowieso, aber die dürfen eben auf der Station in der Wartezeit auch Wassereis essen. Und wenn sie so ein Kind in die Rettungsstelle kriegen, was vor Schmerzen irgendwie Radiusfraktur, alles blöd. Also ich finde ja, ein Schmerzmittel gehört dahin, aber auch ein Wassereis in die andere Hand und dann ist das mit der Wartezeit nicht mehr ganz so schlimm.
Die eine Frage auf die Seite ist schon gerade angegangen. Die andere Sache ist, das Nicken von Annika ist genau das, weswegen sie hier sitzt, weil sie die Idee hat sie gecatcht und wir werden versuchen, das umzusetzen. Ihr habt das schon gesagt gerade, es gibt auf eurer Homepage die Nüchternheitskarten als Download, auch ohne Helios-Symbol und ohne
Genau.
und sozusagen individualisierbar. Es gibt deine Vorträge, Anne, auf der Homepage, wo man in die Idee nochmal reinkommen kann, nochmal die wissenschaftlichen Daten sich anschauen kann und das vertiefen kann. Es gibt eure SOP auf der Homepage. Das alles werden wir in die Shownotes packen, sodass eben wir diese Idee deutschlandweit oder Pin-Up-Docs weit spreaden können und sicherlich andere Kliniken darauf satteln können. Ich finde, es ist eine super Idee, ganz im Sinne des vielen Dank dafür. Vielen Dank, dass ihr euch bereit erklärt habt, das hier mit uns zu besprechen. Wir haben natürlich auch Problempatienten, das wissen wir alle. Das eine ist der Wackpatient, der immer wieder drankommt, das habt ihr schon gesagt. Habt ihr sonst Probleme mit den operativen Fachdisziplinen, weil ihr auf einmal Patienten absetzen müsst aufgrund des Nüchternheitskonzepts? Gibt es da irgendwelche
Nein,
Probleme im
nein, das ist ja das
operativen Bereich?
Problem, warum Chirurgen die Patienten nicht trinken lassen, weil sie Angst haben, der Anästhesist setzt ihn ab. Und das ist auch das Problem, warum jede Zeitlimit einfach nicht gut funktionieren wird. Das sieht man bei den Kindern in der Nix-Studie oder auch in anderen Studien. Die dürfen 1 Stunde und sind dann auf 5 bis 6 Stunden runtergekommen, weil eben die Angst ist, wenn er noch was getrunken hat, dann darf er nicht. Und die Nix-Studie hat gezeigt, die Kinderkliniken, die trinken bis Abruf erlauben, sind bei 1,8 Stunden. Das sind die einzigen, die es wirklich verkürzen konnten. Nein, wir haben noch nie irgendeinen Patienten abgesetzt, weil er getrunken hat. Wir gratulieren den Patienten, dass sie trinken. Wenn ein Patient mal sagt, er wollte seinen Kaffee haben und er hat ihn nicht bekommen und echt sauer ist, dann gehen wir auf die Station und gucken, wo das
Warum das
Problem
so
war
ist,
und
ja.
lösen es sofort am gleichen Tag, weil nur so werden wir da besser werden. Und wir haben alle Patienten, die zum Beispiel eine Magensonde bekommen, ERAS-Patienten. Wir sind zertifiziert ERAS für kolorektale Chirurgie. Diese Patienten müssen im Vorfeld einen Carbo-Drink trinken und da wir an ein bestimmtes Produkt gebunden sind, verdünnen die den 1:2 und damit trinken die 600 Milliliter Carbo-Drink mit 150 Kilokalorien pro 100 Milliliter, also
Am
insgesamt 300
OP-Tag.
Kilokalorien bekommen die. Das ist ein kleines Frühstück, das kriegen die morgens und auch wenn die um 7:30 im OP sind, haben die das vorher getrunken und es ist kein Problem, die kriegen eine Nahrungsmaske, kriegen eine Magensonde und da kommt nichts raus. Also das ist wirklich klasse.
Und also das ist tatsächlich so. Erstens mal alle unsere operativen Kollegen waren überhaupt nicht dagegen, sondern ganz im Gegenteil. Die haben gesagt, super. Es hängt so ein bisschen, wie es ja in der Welt heutzutage so ist, ne? Es braucht einer, der die Verantwortung übernimmt.
Ja, richtig.
Und wenn wir sagen, wir übernehmen die Verantwortung, das ist sicher und unsere Patienten dürfen trinken und ist das mit euch okay? Warum sollten die das ablehnen? Ganz im Gegenteil. Das ist ja,
Nee.
die sehen das ja. Die sehen ja die Patienten viel mehr als wir. Und die finden das super. Und wenn sie jetzt, also wenn es jemanden gibt, der die Verantwortung dafür übernimmt, da gibt es überhaupt keine Widerstände. Und auch der nächste Schritt.
Genau,
Aber
denn
das,
ja klar, also
also,
unser nächster Schritt ist jetzt, dass wir das vor prozeduraler Sedierung anfangen. Da gibt es ja sogar schon ein Konsensusstatement, ein internationales, sagt, trinken bis Abruf vor prozeduraler Sedierung. Und da sind wir jetzt gerade in dem Schritt, dass wir versuchen, das SOP gestützt, da muss das Pflegepersonal nach einer ganz einfachen SOP die Karte zuordnen. Und dann dürfen auch Patienten vor prozeduraler Sedierung eben trinken. Für Gastrocolo gibt es ein paar Besonderheiten, aber alle anderen kriegen eine normale grüne Karte.
Und das haben wir auch schon, das haben wir auch schon umgesetzt. Das ist also auch schon in der Chefarztkonferenz für unser Haus besprochen. Und das ist Taco. Die sagen alle, ja, super, okay, machen wir, prima. Also, weil du so gesagt hast, Mensch, wie ist es denn mit den zum Beispiel operativen Kollegen oder eben so, ne? Kein Problem. Alle auf einer Seite.
Also es ist ja einfach so, dass es ein Paradigmenwechsel ist, dass ihr das Konzept genau von der anderen Seite denkt. Nicht Nüchternheit bis, sondern Erlaubnis bis. Oder nicht Nüchternheit ab, sondern Erlaubnis bis. Dass sozusagen im Kopf genau die Idee andersrum gedacht werden muss. Und dass das alle machen
Ja,
müssen. Ich bin
aber das
da ich das Konzept noch
geht
nicht
von alleine.
lebe, in Anführungszeichen, ist es so, dass dieser Klick in meinem Kopf ja noch nicht da ist. So. Und deshalb war die Frage, aus dem Grund kommt die Frage. Eine andere Frage, die sich stellt mir, nutzt ihr nur Zweitgenerations-Larynxmasken oder habt ihr auch die normale Larynxmaske ohne Magensonde? Also habt ihr
Nein.
in irgendeiner Art und Weise nutzt ihr bei allen Patienten Magensonden, weil das ja zu einem geringeren Aspirationsrisiko führt? Passt ihr
Nein.
eure Narkoseeinleitung in irgendeiner Art und Weise oder die Anästhesieführung in irgendeiner Art und Weise an?
Nein, also das ist ja eine komplexe Frage, da könnte man eine eigene Folge draus machen.
Ja.
Ich fasse mich kurz. Also wir haben nur Zweitgenerations-Larynxmasken, aber aus anderen Gründen. Nur über Zweitgenerations-Larynxmasken kann man einwandfrei feststellen, wo die Maske liegt, was sie tut, wie die Performance ist, wie die Lage ist und so etwas. Und kann damit im erweiterten Spektrum eben arbeiten. Also Galle, Leiste, Mic Sigma, Mic Rectum, Kopf tief, was weiß ich. Da wir das, also ich bin ja Freund von einfachen Konzepten, wir haben also nur Zweitgenerationslarynxmasken und zwar ausschließlich Prosil und benutzen die für alle. Also sowohl die Schraube am Fuß halbe Stunde bis zu, keine Ahnung, freier Lappen x
10
Stunden.
Stunden.
Oder, keine Ahnung, Mic Rectum, Kopf tief, 4 Stunden laparoskopisch. Alles das Gleiche, ja. Das mache ich aber jetzt nicht deswegen, weil ich glaube, dass wenn die Patienten getrunken haben bis Abruf, dass da irgendeine Aspirationsgefahr höher ist. Wäre ja schlimm, wenn ich das glauben würde. Dann hätte ja nicht das gestimmt, was ich am Anfang gesagt
Genau,
habe.
richtig, ja.
Also ich bin fest davon überzeugt, dass die Aspirationsgefahr nicht steigt. Deswegen verändere ich auch entsprechend nicht meine Anästhesie, nicht mein Airway-Management und nicht sonst irgendwas. Und das ist auch tatsächlich okay, das kann ich auch machen. Mitunter nutze ich natürlich eine Magensonde, aber nicht wegen Trinken bis Abruf. Die habe ich schon immer benutzt. Und zwar deswegen, wenn ich für den Chirurgen den Bauchraum möglichst frei haben möchte und den Magen möglichst entlastet haben möchte. Und wie Anne schon sagte, da können ja mitunter mal halber Liter, Liter oder mehr Magensekret und Speichel und sowas alles drin sein. Das möchte ich gerne entfernen. Es hat nichts mit dem Konzept zu tun, ne? Und das ist trotzdem alles safe. Und auch die Narkoseführung, die ist bei der Larynxmaske anders als beim Tubus. Da muss man ein bisschen vor der Welle surfen, da muss man ein bisschen aufpassen. Aber das ist völlig unabhängig von dem Konzept, sondern das Konzept ist super und okay. Und die Versorgung mit Larynxmasken und die Narkoseführung, wie man das so macht und so, das ist was anderes und muss auch gut und sicher und so durchgeführt werden. Und beides voneinander ist unabhängig, aber kombiniert natürlich erst rein.
Und wo es einen ganz, ganz deutlichen Unterschied macht, ist bei den ERAS-Patienten. Da ist es ja den Chirurgen extrem wichtig, dass die Patienten möglichst wenig Volumen bekommen und auch thoraxchirurgische Eingriffe, zwei Höhleneingriffe und so. Da ist ja gezeigt worden, dass ein sehr restriktives Volumenmanagement sehr, sehr gut ist. Aber wenn ein Patient dehydriert, ausgetrocknet in eine Operation geht, dann braucht er das Volumen. Da kommt man überhaupt nicht drum rum, weil man irgendwann auch mit den Katecholaminen in Bereiche kommt, wo man wieder andere Probleme schafft oder so. Und die Patienten bei uns im ERAS-Programm, die wirklich richtig gut getrunken haben, die kriegen auch für eine 4-5-Stunden-Operation maximal eine Jono, je nach Kollegen. Es gibt manche, die tun sich noch ein bisschen schwer, so wenig zu geben, weil sie gewohnt sind, eben viel zu geben. Aber wenn ich das mache, die kriegen eine Jono und die reicht bis zum Ende und manchmal ist die noch nicht mal leer, weil die sind gut aufgefüllt. Und der Körper hat ja auch noch ganz viel Kompensationsmechanismen, wenn man ein paar Stunden nicht zu trinken bekommt. Das geht mir ja wie den Patienten. Wir beide trinken vorher was, wir gehen in die Operation und wenn der Patient in den Aufwachraum geht, gehe ich in den nächsten Saal. Und wenn ich mir das ausgelöst habe, ist ja der früheste, wo ich wieder was trinken kann. Davon habe ich ja auch kein Problem. Da kann der Körper ja kompensieren, wenn er dann wieder was bekommt. Das heißt, wir machen auch einfach für den Chirurgen gute Bedingungen, dadurch, dass wir eben die Volumenvorgaben, die er gerne hat, auch einfach einhalten können.
Macht ihr Unterschiede bei sehr stark adipösen Patienten?
Nein, überhaupt nicht. Also weder beim Trinken noch bei der Larungsmaske. Und ich bin ja so hergekommen und kannte Larungsmaske. Wir hatten nur so eine Erstgenerations, die alle nicht so richtig funktionierten. Und war für mich schon echt eine Umstellung. Also jetzt plötzlich ein Rektum in Kopftieflage mit Larungsmaske. Ist total cool, funktioniert super gut. Und was ich das Krasseste fand, in meinem ersten Hintergrunddienst wurde ich hergerufen, ob ich mit dabei sein könnte, wer 180 Kilo in Steinschnittlage mit Larungsmaske hat. Super funktioniert. Je dicker die sind, desto besser ist die Larungsmaske abgedichtet, weil das Fett ist ja überall im Körper, also auch Larungspharynx. Und die Larungsmaske bettet sich wunderbar dazu ein, ist wunderbar dicht. Viel eher sind ja die großen Kachektischen, die ein Problem machen, oder? Eike, da sind die Larungsmasken ja manchmal zu klein, hat man das Gefühl.
Genau, wie gesagt, zu Larynxmasken kann man eine eigene Folge machen. Aber wir machen da eben auch mit in Bezug auf das Nüchternheitskonzept keinen Unterschied. Also warum auch? Ne, es gilt, klare Flüssigkeit verlässt den Magen sehr schnell. Punkt. Bei allen Patienten. Bei Dicken, bei Dünnen, bei Alten, bei Jungen und so weiter. Und entsprechend muss man dieses Konzept eben auch nicht anpassen. Ist ja auch der Reiz bei dem Konzept.
Annika,
Es
fällt dir da
funktioniert
was
auch
ein?
nicht, wenn man ein Konzept macht, wo man 1000 Ausnahmen für hat.
Ja,
Also das
das ist
war
vollkommen
damals so ein
richtig.
bisschen das Problem, wenn man diese Veröffentlichung von Thomas und so bei den Kindern, die ersten, dass sich da die Leitlinie ändert, die ersten Ankündigungen gelesen hat, dann steht da immer groß, für welches Kinder alles nicht gilt. Für die und das und Reflux und weiß der Teufel. Und dann bin ich damals in dem Krankenhaus zum gastroenterologischen Chefarzt gegangen und habe gesagt, es funktioniert nicht, wie können wir das machen? Und er fand das Projekt eben auch total cool und hat gesagt, dann haben wir so ein bisschen hin und her und lange diskutiert und dann haben eben gesagt, okay, schwere Ausprägung, Regurgitation, Hustenanfälle im Liegen, die nehmen wir raus, alle anderen bleiben drin. Damit subsumieren wir alle diese Erkrankungen in der schweren Ausprägung und haben ein super einfaches Konzept. Und nur einfache, simple Konzepte funktionieren. Und wir haben eben auch gesagt, wie du es schon vorhin auch angesprochen hast, wir haben die Zeiten für Essen relativ lang gehalten, weil wir damit auch die ganzen Ausnahmen eben subsumiert haben. Und wenn jemand kürzer essen darf, hast du ja eben selber gesagt, da kriegt er halt eine gelbe Karte und darf noch essen. Also ich glaube, es ist einfacher, wenn man in einem Konzept sagt, die Ausnahmen kriegen also die, wo wir was anderen machen wollen, die kriegen eben ein eigenes Konzept, also diese gelbe Karte. Aber erstmal haben wir ein grünes Konzept, was für fast alle Patienten funktioniert. Und die Ausnahmen können wir separat machen. Dann kann nämlich auch keiner kommen und sagen, na, ihr gefährdet hier eure Patienten. Naja, wir gefährden sie nicht, sondern es kann mal sein, dass vielleicht einer noch hätte essen können, aber dafür dürfte er trinken. Also Konzepte müssen super einfach sein, sonst funktionieren sie nicht. Man kann sich diese 1000 Ausnahmen einfach nicht merken, auch in den Arbeitsabläufen, die man hat. Die Prämedambulanzen sind in manchen Krankenhäusern wirklich sehr spärlich besetzt, häufig mit ganz jungen Kollegen, die Eingriffe alle noch gar nicht selber durchgeführt haben.
Vollkommen richtig. Annika, fällt dir noch was ein?
Auf jeden Fall. Also ich finde es super, super spannend und bin total begeistert. Und das ist für einen Patienten so ein Gewinn, was ihr da so auf euch habt einfallen lassen. Und kann mich da nur anschließen. Ich höre es wirklich Minimum einmal täglich, dass Durst und trockener Mund ein so großes Problem ist und als so maximal unangenehm befunden wird. Und mich würde interessieren, also es gibt ja so verschiedene Dinge, bei denen es so gerade in der Einleitung beim Abfragen sofort klingelt, und da gehört der Kaffee mit Milch auf jeden Fall dazu. Genauso wie auf den Stationen. Ihr sagt, ihr habt geschult. Habt ihr einen Zeitraum? Wie lange hat es gebraucht, um alle ins Boot zu holen und aus den Köpfen rauszubekommen, dass man halt so lange nüchtern sein soll?
Ein kontinuierlicher Prozess.
Aber okay.
also das geht, das war tatsächlich aber kein großes Problem, was ich am Anfang schon gesagt habe. Anästhesisten oder auch Anästhesiepflege war eigentlich kein massives Problem. Also das war im OP tatsächlich ganz okay. Ich glaube, das hat halt eben auch was mit Verantwortungsübernahme zu tun. Also wenn ich mich hinstelle und sage, der Patient darf auf jeden Fall nicht trinken und schon mal gar keinen Kaffee und mit Milch. Sie müssen jetzt herauskriegen, ob er das gemacht hat. Weil wenn er das gemacht hat, dann stirbt er. Dann wird da sehr stark irgendwie abgefragt und gemacht und herausgefunden und so weiter und so fort. Wenn ich aber im Gegenzug sage, das ist okay, die dürfen trinken, die sollen getrunken haben und so weiter, dann ist das ganz schnell auch raus. Ja, weil, also wie du schon sagst, keiner möchte den Patienten wirklich überlang nüchtern haben und da einen Patienten haben, wenn man schon fragt, haben sie was getrunken und er sagt nein und das war total doof, dann will ich die Frage auch nicht stellen. Und wenn ich sie dann muss, dann ist halt blöd. Und wenn ich sie nicht muss, dann ist es sofort weg. Und beim Anästhesisten war es genauso. Also man hört das ab und zu, dass eben in manchen Teams Anästhesisten sind, die sagen, ja, nee, und geht nicht und mache ich nicht und schlimm. Und das war jetzt mal, also nur jetzt mal für unsere Klinik besprochen, das ging total gut. Wirklich, war kein Problem.
Man muss halt kontinuierlich, es kommen ja immer wieder neue Kollegen ins Boot, vor allen Dingen eben bei den Chirurgen, weil Chirurgen klären auch über Nüchternheit auf. Und auch die Pflegekräfte, manche Häuser haben auch einen gewissen Leasinganteil, wo dann eben, weil es überall anders gemacht wird, man eben kontinuierlich so ein bisschen mit am Ball bleiben muss. Aber es funktioniert super und es sind alle super glücklich.
Ja, und es steigert ja auch, muss man auch mal sagen, die Narkosequalität. Ne? Es ist ja ähnlich wie beim Eis, bei postoperativen PONV. Was erzähle ich nach einer Vollnarkose? Ich hatte Schmerzen, ich habe geschivert und ich musste spucken. Und auch da steigert das ja maximal die Qualität. Und wenn ihr sagt, dass Patienten dann sagen, oh, ich lasse mich nur bei euch im Haus operieren, ja, würde ich vielleicht auch doch von Hamburg nach Berlin fahren, wenn ich bei euch was trinken darf. Also es ist ja wirklich ein ganz klares Qualitätsmerkmal.
Ja.
Habt ihr auch sehr viel Presse schon zu erhalten, wenn ich das auf eurer Homepage richtig gesehen habe? Also es geht auch rum und es scheint auch, das macht natürlich auch die Öffentlichkeitsarbeit des Hauses wahrscheinlich, aber ich habe jetzt gerade zufällig, als ich mich vorbereitet habe, gerade heute nochmal und gegoogelt habe, Nüchternheitskonzept Emil von Behring, einen Presseartikel gesehen, wo das eben auch so dokumentiert wird. Das heißt, das wird auch von der Presse
Ja.
aufgenommen und wird sozusagen in Berlin, macht es die Runde. Kommen dadurch mehr Patienten und sprechen die Patienten euch darauf an?
Wie gesagt, Anne ist ja auf der Mission, dass jeder das so machen soll. Und das ist ja eine super Mission. Und die muss natürlich auch befeuert werden. Und die kann man nicht in einem Krankenhaus alleine machen. Und deswegen ist es, also man mag es ja nicht glauben, aber es ist tatsächlich so, das ist der Duktus. Es soll zu einer grundlegenden Änderung kommen. So, ne, kann man schon so sagen. Das wäre der Wunsch. Ja, es soll zu einer grundlegenden Änderung kommen in der Anästhesie-Szene im weitesten Sinne, sagen wir mal, deutschlandweit, europaweit, weltweit, dass man Patienten trinken lassen kann. Und deswegen braucht es halt an jeder Ecke irgendwie Feuer. Also normal, also hier einer Fachpresse, aber eben auch
Wir hatten einen
normal,
Fernsehbeitrag,
genau, Fernsehen, Radio,
Radiobeiträge.
sowas alles. In allen möglichen Zeitschriften soll
YouTube.
es geschrieben werden, in YouTube, ne? Ihr seid jetzt da. Das ist alles der Plan, wirklich das zu verbreiten. Und Es geht nicht darum, dass jetzt die Patienten extra zu uns kommen, weil es bei uns das Konzept ist oder so, sondern ganz im Gegenteil. Es wird daran gearbeitet, das eben überall zu machen. Und wir haben so einen kleinen Berlin-Stammtisch über Krankenhäuser, die das eben schon umsetzen, wo wir uns dann immer bei einem netten Italiener treffen und sagen, alles klar, so, was sind die Probleme und wie können wir es machen und wie können wir es ändern und so. Und
Neue Leute einladen.
Ja, das nimmt schon echt Fahrt auf. Also ja, das finde ich super, dass du das überall gefunden hast. Und das ist genau der Deal. Ne? Überall soll es klar werden, den Patienten, den Hausärzten, dem Pflegepersonal, den Anästhesisten und völlig egal, woher man kommt.
Und in Berlin, wir haben 6 Maximalversorger, 5 von denen machen schon Trinken bis Abruf, 2 auch mit Nüchternheitskarten. Wir haben andere Kliniken, die sich entsprechend angeschlossen haben. Wir haben Kliniken, die bereiten die Einführung gerade vor, auch wissenschaftlich, und machen Untersuchungen und so weiter danach und sammeln dann auch letztendlich medizinische Daten dazu, das, wo wir als Zweierteam einfach gar nicht in der Lage sind. Also wir haben da schon viele Kliniken, die mitmachen, die ersten österreichischen Kliniken machen mit, aus Israel gab es eine Anfrage, also das geht schon weiter. Und in der neuen europäischen Leitlinie, was genau wir jetzt wirklich reinschreiben am Ende, ist noch nicht klar. Was definitiv schon klar ist, ist, es wird drinstehen, Flüssigkeitskarenz über 2 Stunden schadet den Patienten. Und inwieweit wir die Risikoabwägung mit reinnehmen oder nicht, da sind wir jetzt, das ist jetzt noch zu früh. Aber was definitiv drinsteht, über 2 Stunden schadet. Und damit wird es auch vielen Kliniken leichter fallen, mitzumachen. Wir hatten jetzt, ich weiß nicht, AINS2Go kennt ihr ja sicher auch, dieses Online-Fortbildung, die war jetzt Nüchternheit im Juli-Thema. Da hatte ich mal gefragt, von den 550 Teilnehmern hatten 340 geantwortet und 15% machten bereits Trinken bis Abruf in ihren Häusern. Also das ist durchaus in Deutschland weit verbreitet und die Nüchternheitskarten sind halt eben einfach ein Umsetzungskonzept. Wenn wir eine neue Leitlinie haben und alle das dürfen, brauchen wir die Karten nicht mehr.
Die Idee muss ja aus der Leitlinie trotzdem in die Köpfe der Menschen und der Behandelnden. Ne?
Also genau, aber
kommt sie irgendwann, kommt sie da an.
Irgendwann,
aber sie
genau.
Muss auch, sie kommt ja halt, genau, sie ist halt auch noch nicht in der Leitlinie, ne?
Ja,
also das
richtig,
ist halt noch weit weg.
Genau, das ist das Thema, das ich mit meinem Chef auch schon besprochen habe. Und es ist so, dass er mal den Versicherungsträger dazu befragt hat. Gab es bei dir, Eike, irgendwelche Kommunikation zwischen Versicherungsträger und dir, bevor das Konzept eingeführt worden ist? Hat der Justiziar da irgendwas
gesagt? Naja,
oder nicht?
Ist natürlich jetzt mal eine verschärfte Glatteisfrage. Also.
Mein Chef hat mir gesagt, da müssen Sie das, der Justiziar hätte gesagt, da müssen Sie das, die Verantwortung übernehmen.
Genau, ich wollte gerade sagen, also erstens, wer fragt, kriegt Antworten.
Richtig.
Und zweitens, ich wüsste jetzt nicht so ganz genau, warum der Versicherungsträger oder der Jurist mir irgendwie sagen soll, wie ich ein medizinisches Konzept nach allen Regeln der Kunst und der Wissenschaft und des normalen gesunden Menschenverstands umsetzen oder nicht umsetzen soll, weil das ist ja ein Versicherungsträger. Also habe ich die nicht gefragt, weil ich von denen keine Antwort auf dem medizinischen Gebiet erwarten würde.
Nee, das ist richtig. Nur, also es kann ja sein, dass er sagen würde, ja, hat der und der schon mal versucht und da gab es so und so viel Klagen, gab so und so viel Probleme damit und wir bewegen
das kann
uns
sein.
Da so sehr auf Glatteis, dass das oder so sehr neben der Wissenschaft, dass wir das als Krankenhausträger nicht mittragen oder als Krankenhausversicherer. Das
ja,
kann
also
ja sein, dass
wie gesagt, also ne, wie du schon sagst, kann sein, dass der mir so antwortet. Also frage ich den nicht, sondern ich setze mich mit meinen Kollegen, wie gesagt, da ist hier das echt super. Wir sind organisiert über Fachgruppen. Wir treffen uns 1 bis 3 Mal im Jahr, alle Chefärzte zusammen. Wir haben das Konzept vorgestellt. Wir haben das besprochen. Es gibt einen Fachgruppenbeschluss, Trinken bis Abruf in den Helios-Häusern umzusetzen. Da hast du halt einfach auch richtig Impact. Und wenn sich alle
absolut.
Mediziner hinsetzen und sagen, wir machen das, weil das nach allen Regeln der Kunst, wie ich eben schon gesagt habe, wissenschaftlich, mit gesundem Menschenverstand, patientensicherheitsmäßig und so weiter, nur Vorteile bildet, dann ist es so, ne? Und dann klappt es auch so. Und wir machen ja jetzt nicht Versicherungsmedizin, sondern
Nein,
wir
das ist
machen
richtig, aber
Medizin
es
für Menschen.
ist ja immer die Angst
Ja, genau.
vor einer
Die Angst und die
Komplikation,
Verantwortung.
Und die Angst um die Verantwortung, die unser Handeln bestimmt, in irgendeiner Art und Weise etwas einen Paradigmenwechsel nicht durchzuführen. So, das ist das,
genau. Aber das ist doch ein schlechter Berater.
Richtig, absolut. Das ist genau einer meiner Lieblingssprüche. Angst ist der schlechteste Berater in der Medizin.
Genau.
Sondern wir müssen nach bestem Wissen und Gewissen und angelegt an das, was wir in Leitlinien und in medizinischer Evidenz herausgefunden haben, handeln.
Ja, genau. Wir müssen uns eben auch die Evidenz angucken. Wenn wir uns zum Beispiel Selleck-Handgriff ist so ein anderes schönes Beispiel. 40 Jahre lang haben wir überlegt, mit wie viel Newton wir jetzt irgendwie da diesen Handgriff anwenden. Und letztendlich waren das Daten von den Parisus-Affen, die uns lange begleitet haben. Und so ist es mit dem Trinken auch. Also in Anfängen der Anästhesie hat man gesagt, also trinken, lass die Leute trinken, weil das ist, also am Anfang hat man dann besser nicht, denen wird übel. Dann hat man mitgekriegt, Ether hat 100% Ponfra. Und dann hat man gesagt, okay, die sind halt viel zu schwach, die haben halt Kräfteverlust und so, lass die trinken, so lange wie es geht. Gib den Alkoholikern Alkohol, gib den Tee, gib den Rinderbrühe oder sonst irgendwas, wirklich bis kurz vorher, bis Herr Mendelssohn kam und dann mal seine 44.000 Schwangeren beschrieben hat, war wahrscheinlich auch das erste Mal und das einzige Mal, dass ein Chirurg ein anästhesiologisches Konzept oder Problem beschrieben hat. Es waren 44 Patienten, die Flüssigkeiten aspiriert haben. Von denen hat niemand irgendein Problem zurückbehalten. Es gab noch keine moderne Intensivmedizin. Penicillin war ein paar Tage vorher, Jahre vorher auf den Markt gekommen. Es gab zwei Patienten, die gestorben sind am Bolustod an einem Essenstück. Und trotzdem hat das Mendelssohn-Syndrom diese Veröffentlichung dazu geführt, Nihil per os ab Mitternacht. Keiner hat differenziert zwischen Trinken und Essen. Und dann hat man sich so langsam über die Jahrzehnte von 1946 bis jetzt zurückgehangelt bis zu den 2 Stunden. Das heißt, es gab nie diese Evidenz. Und jetzt sollen wir sozusagen Studien bringen. Die amerikanische neue Erweiterung der Leitlinie hat das wunderbar geschrieben mit irgendwie 500.000 Patienten, um etwas zu widerlegen, was nie bewiesen wurde. Und diese Beispiele, wie viel Magensaft darf denn da drin sein? Auch das war ein Rhesusaffen. Da hat Herr Robert sich einen Rhesusaffen genommen. Es ist noch nicht mal klar, wie viele Affen. Es sind unveröffentlichte Daten und hat irgendwie ein bisschen Magensäure in die, weiß ich nicht mehr, rechte oder linke Hauptbronchus getan. Und dann haben die Affen halt zum Teil eine Pneumonie gekriegt. Und hat er gesagt, okay, 0,4 Milliliter pro Kilogramm Körpergewicht, Magensäure, das entspricht bei einer gesunden Schwangeren 25 Milliliter. Das ist das Risiko. Wer mehr im Magen hat, der ist aspirationsgefährdet. Und das sind Daten, die wir jetzt mit großer Evidenz belegen würden, die noch nicht mal veröffentlicht wurden. Also das ist schon, man muss, glaube ich, wirklich sehr, sehr gut auch mal in die Historie reingehen, Mythen, wie diese Sachen alle entstanden sind. Und Trinken ist eben auch ein Bereich und wir haben ganz viele Dinge, die in diesen Bereich reinfallen.
Das Klassische, das haben wir schon immer so gemacht. Und jetzt sollen wir davon
genau,
abweichen.
Genau, und jetzt fragen wir mal, warum haben wir das eigentlich so gemacht?
Ja, absolut.
Kommen wir zu einer Zusammenfassung. Also wir haben gelernt, dass Trinken bis zum Abruf kein erhöhtes Aspirationsrisiko bedeutet, dass im Gegenteil das strenge Nüchternheitsgebot eher dazu führt, dass Patienten dehydriert in den OP gehen und alle Risiken der Dehydratation in den OP-Prozess bringen, also vermehrtes Delirrisiko, vermehrtes Risiko für einen erhöhten Flüssigkeitsbedarf, dass die durch Einführung der Nüchternheitskarten im Krankenhaus Emil von Behring die Nüchternheitszeiten extrem verkürzt werden konnten und dass dadurch die Patientenperformance, hätte ich beinahe gesagt, das ist natürlich vollkommen der falsche Ausdruck, sondern die Patientenzufriedenheit extrem erhöht werden kann und auch die durch Schulung der Pflegekräfte auf den Stationen, die Akzeptanz im Pflegepersonal sehr gut zu dem Konzept, das Konzept sehr gut angenommen werden konnte und dass dadurch eben eine sehr gute, bei den Patienten sehr gut ankommt und sie sich sehr wohlfühlen und sehr gerne im Krankenhaus Emil von Behring operiert werden können. Passt das als Zusammenfassung?
Genau.
Prima.
Genau.
Vielen Dank, dass Sie hier wart. Vielen Dank, Annika, dass du dir auch die Zeit genommen hast, das mitzunehmen. Wir werden versuchen, das auch in Hamburg zu etablieren. Das steht auf der To-Do-Liste ganz weit oben mit drauf.
Ich erinnere dich.
Ich weiß, dass du das tun wirst. Wir bedanken uns, dass ihr zu uns gekommen seid.
Vielen Dank für die Einladung.
Ja, wir müssen gerne, noch ein hat Spaß gemacht.
Passwort oder ein Codewort festlegen. Ich würde sagen, das ist Nüchternheitskarten, oder? Das ist, damit wir unsere höheren CME-Punkte geben können. Ich würde sagen, Nüchternheitskarten.
Nüchternheitskarten ist ein gutes Codewort. Das kann man halt eben auch super googeln und dann findet man sofort gleich beim ersten Treffer die richtige Seite.
Nämlich Ihre Homepage. Sehr gut.